Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Das heißt, Afrika erwacht, hä? Fühlt sich echt gut an, hä?
Sind Sie verrückt? Sie tun keinen Schritt aus dieser Stadt. Auf wie viele verschiedene Arten kann ich Nein sagen?
Das ist meine Story. Ich brauche keine Genehmigung, wenn du mich dahin bringst. Du bist absolut verrückt.
Ist mein voller Ernst, mein Freund.
Der große alte Mann des Reportagejournalismus, der graue Wolf der Reportage, Richard Kapuscinski, eine wahre Legende, Vorbild für Generationen von Journalisten und jetzt auch Held eines Filmes, und zwar eines animierten Dokumentarfilms, der schon in Cannes gelaufen ist, jetzt bei uns angelaufen ist. Another Day of Life schildert eine ganz besonders dramatische Episode im Leben dieses Mannes. Dazu mehr im Verlauf dieser Sendung. Außerdem erwarten wir das Team des Films Monsieur Claude 2. Also nach dem Riesenerfolg vor 5 Jahren wird diese französische Komödie jetzt fortgesetzt. Wir haben also nach wie vor natürlich die verheirateten Töchter des Monsieur Claude. Wir haben die Schwiegersöhne und die Enkel. Und wie man diese Familie zusammenhält, das ist ein Riesenproblem, über das wir dann auch reden werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Da sind die 5 Finger, die 5 Seelen, die 5 Erdeteile. Ja, die 5 Finger. Aber alle zusammen formen die Hand. Und mit den Händen zu denken, ist die wahre Bestimmung des Menschen.
Diese Stimme gehört einem der ganz großen Regisseure der Filmgeschichte, nämlich Jean-Luc Godard. Sein neuer Film Bildbuch läuft jetzt bei uns im Kino an und er selbst hat tatsächlich die Synchronisation gemacht. Deshalb haben wir hier die große Freude, ihn auch selbst zu hören. Und wenn es einen neuen Film gibt von Godard, dann herrscht große Aufregung in Cannes. Lief er ja im Wettbewerb. Dieser Meister der Nouvelle Vague hat da eben sein neues Werk vorgestellt, The Image Book oder eben das Bildbuch. Und damit hallo und herzlich willkommen. Große Aufregung auch bei Anke Lewicke. Neuer,
ja,
Godard,
immer
ne?
Noch, immer
da
noch,
herrscht
ja.
Richtig bei dir eine Spannung und eine freudige Erwartung. Dieses Werk ist ausgezeichnet worden, dieses essayistische Werk in Cannes, mit so einer Sonderpalme. Die hat man extra geschaffen für ihn. Warum, weiß ich übrigens auch nicht mehr.
Man hätte ihm auch die goldene Palme geben können.
Ganz normalen Preis geben können. Gut, nun war es also eine Sonderpalme und auch in diesem Film, Anke, insofern schon typischer Godard, versammelt er Töne, Bilder, Zitate und verdichtet die dann zu so einer einzigartigen, wie sagt man so schön, Kakophonie. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wie immer wird die Leinwand zu einem Ort des Diskurses, der Debatte, der ästhetischen und politischen Diskussionen. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
Ja, kann man so zusammenfassen. Sehr schön, ja.
Anke, dann lass uns doch den Versuch unternehmen, vielleicht den Film noch etwas genauer zu beschreiben.
Na, ich meine, Godard hat ja schon vor einiger Zeit mal gesagt, dass er eigentlich gar kein Regisseur ist, sondern eher ein Sammler. Also er sammelt Töne von Musikern, er sammelt Bilder aus seinen eigenen Filmen, aus der Kinogeschichte, er arbeitet aber auch mit Dokumentar- und Nachrichtenmaterial und natürlich mit vielen Zitaten aus der Literatur. Deshalb ist sein Abspann auch immer so lang, weil er das natürlich auch so schön auflistet. Und genau so geht er hier vor. Also er hat ja zwischendurch dann auch mal wieder mit Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet, wie bei Adieu la Langage, also Abschied von der Sprache oder Tschüss Sprache. Hier, der Film ist eher so wie seine Geschichte des Kinos. Und ja, natürlich stellt er sich immer noch die Frage, was ist Kino überhaupt? Was kann Kino heute noch erzählen? Und er schärft erstmal den Blick auch für die Kinobilder, die wir vielleicht auch schon kennen. Und das macht er auch so, weil wenn man sich heute einen neuen Fernseher kauft, weiß man ja gar nicht mehr, wie man die Filme, die alten überhaupt, in welchem Format sehen kann. Dann fummelt man immer rum. So macht er das auch, ne? Also man dehnt es sich und sonst was. Man guckt anders hin. Und er hat ja schon auch immer gesagt, ein Film, eine Geschichte, ist nicht ein Bild plus das nächste, sondern was dazwischen, zwischen der Montage entsteht. Und genauso ist es hier. Man hat einen unendlichen Gedankenfluss und fragt sich eben, was kommt zwischen den Bildern vor? Und dann versucht man, diesen Gedanken festzuhalten, dem nachzugehen. Natürlich mussten viele den Film nochmal sehen. Natürlich sind viele danach erstmal in irgendeine Bücherei, Videoladen gegangen, um sich diese ganzen Zitate reinzuholen. Aber man nimmt doch irgendwas mit. Man geht so hellwacher aus dem Kino und schaut dann auch mal immer ein bisschen anders auf Filme.
Anke, ist das hochinteressant und nicht untypisch für ihn. Also dieses Nachdenken darüber, was machen die Bilder mit uns überhaupt? Welche Wahrhaftigkeit haben sie? Aber wo siehst du denn in diesem Film ganz besonders die politische Ebene, um die es ja auch geht? Ne?
Da kann ich ja wieder so einen anderen Godard-Spruch sagen. Er hat mal gesagt, jedem Ausdruck, der wirklich was zu erzählen oder zu sagen hat, geht ein Eindruck voraus. Und da kann man nur sagen, dass Godard wirklich ein hellsichtiger Beobachter unserer Zeit ist, unserer Gegenwart und auch mit einem unheimlich historischen Gedächtnis ausgestattet ist. Und er spielt da auch wieder viel mit Filmausschnitten. Also zum Beispiel denkt er über das Gesetz nach und die Gesetzauslegung. Und dann sehen wir erstmal Abraham Lincoln, den jungen Henry Fonda, wie er das Gesetzbuch entdeckt. Da ist noch so eine Utopie. Dann sehen wir auf einmal Ausschnitte aus Film Noir Film und da wissen wir, das Gesetz wird schon übertreten. Dann sehen wir die brennende Jeanne d'Arc und dann kriegt man wieder die Willkür des Gesetzes mit. Oder es gibt so eine ganz große Szenenfolge mit Aufnahmen von Zügen und damit reist er eigentlich quer durch die europäische Geschichte. Also es fängt an eben mit dem Kommunismus in Moskau, in Russland. Dann fragt er sich mit seiner brüchigen Stimme, was ist von dem Kommunismus geblieben? Dann geht es natürlich zu den Zügen, die in die Konzentrationslager gefahren sind und dann eben Nachkriegszüge. Wer saß da alles drin? Da gibt es ja so einen ganz tollen Spionagefilm und da beschreibt eine Off-Stimme, wer da alles so drin sitzt. Also das macht er schon unheimlich interessant und er kriegt eben damit auch immer mit, dass er weiß, jedes Bild hatte ein Vorbild und dieses Vorbild muss man sich auch bewusst machen. Das sind dann auch manchmal so Spielereien. Dann sieht man einen Flieger aus dem Ersten Weltkrieg mit so einem Haigebiss und dann kommt auf einmal der weiße Hai von Spielberg aus dem Meer geschossen.
Anke, noch ein letztes Wort. Es gibt ja ein Kapitel, das ich natürlich hochaktuell fand, nämlich ein Kapitel, das sich auseinandersetzt mit unserem Bild von arabischen Ländern bzw. den Bildern, die man sich macht von der arabischen Welt. Was sieht man da ganz genau und welche Erkenntnisse versammelt er da?
Naja, er sagt einmal, dass unsere arabische Welt, unsere Vorstellung sich eigentlich daraus zusammensetzt, dass diese Welt eigentlich nur sozusagen die Kulisse und der Dekor des Islam ist. Und dass es endlich mal an der Zeit wäre, dass man sozusagen die arabischen Emirate in Ruhe lässt, jenseits der Großmächte, dass sie sich selbst finden und auch zu ihren eigenen Bildern.
Bildbuch ist also auch ein Blick in das enorme Bildergedächtnis von Jean-Luc Godard. Sein neuer Film ist jetzt im Kino zu sehen. Für uns gesehen von Anke Lewicke. Vielen Dank dir, Anke.
Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Der folgende Film war so eine kleine Sensation in Cannes. Im vergangenen Jahr wurde da so als Geheimtipp gehandelt und kommt jetzt ins Kino. Sicherlich eine ganz ungewöhnliche Verbindung von ganz unterschiedlichen Erzählweisen, die wir aus dem Kino kennen. Aber eine solche Geschichte haben wir wohl so noch nie gesehen. Birds of Passage heißt dieser Film aus Kolumbien von Ciro Guerra und Cristina Gallego. Ein Film, der uns in die Kultur der Ureinwohner Kolumbiens einführt und gleichzeitig die Bedrohtheit dieser Kultur in den 60er Jahren zeigt. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Katja Nikodemus ist da.
Hallo Knut.
Katja, diesen Film hast du eben auch gesehen und warst fasziniert sicherlich vor allem davon, dass er ja wahnsinnig viel erzählt. Das ist ja ein ganz komplexes Werk und man muss sich erstmal fragen, wie bekommen wir diese Geschichte jetzt überhaupt? Das überlasse ich dir jetzt auf den Punkt.
Na, es ist ja schon interessant, du hast es schon angedeutet. Der Film ist einerseits ein Rückblick ins Kolumbien der 60er Jahre. Der ist eine ethnografische Bestandsaufnahme einer Lebensform. Auch ein Gangsterfilm, ein Film über die eskalierende Gewalt unter Drogenbanden, ein Film über den Verlust eben von Gedächtnis und Tradition und vor allem ein Film, finde ich, über eine große weibliche Hauptfigur, Saida, gespielt von Natalia Reyes. Das ist eben die Mutter, die matriarchalisch herrschende Chefin des Clans der Wayuu oder vom Stamme der Wayuu, eine stolze Frau, die Ende der 60er Jahre versucht, ihre Familie und vor allem ihre Tochter zu beschützen, vor einem, wie sie meint, unwürdigen Brautwerber namens Rapayet. Und mit diesem Akt des Schutzes oder Beschützens beginnt eigentlich das ganze Verhängnis auf fast shakespearehafte Weise.
Also es ist eine Dynamik des Niedergangs, so könnte man es auch beschreiben in diesem Film. Wie kommt dieser Niedergang, wie kommt damit eben auch die Dynamik der Geschichte in Gang?
Na, diese Mutter oder Clanchefin verlangt ein viel zu hohes Brautgeld von diesem Rapayet, um ihn letztlich von der Heirat der Tochter abzuhalten. Und aus Liebe wird er dieses Brautgeld aufbringen. Das finde ich übrigens interessant. Keine dieser Figuren ist böse oder schlecht oder hat böse Absichten. Und indem dann dieser Brautwerber Rapayet den Gringos, den Amerikanern, die waren damals in Kolumbien stationiert als sogenannte Friedenstruppe, indem er den Marihuana verkauft, bringt er dieses Geld auf. Und ausgehend von einem traditionellen Familienfest erleben wir sozusagen, der Beginn dieser Brautwerbung, erleben wir den brutalen Wandel eigentlich eines ganzen Landes. Denn dieses Marihuana spült unfassbar viel Geld in die Kassen mehrerer Clans. Und aus diesen anfänglichen Eselskarawanen, eben mit den drogenbeladenen Tieren, werden dann Konvois aus Pickups mit maschinengewehrtragenden Bewachern. Und Aus einfachen Hütten werden protzige, neureichen Villen, die dann ohne Sinn und Verstand in die Wüste gebaut werden, ganz verloren wirkend vor dem endlosen Himmel. Das war übrigens für mich das Bild dieses Films. Diese Häuser, die was Sinnbildhaftes haben, steingewordene Verkörperungen sind es doch von ja einer kopflosen, kapitalistischen, gierigen Moderne. Und es hat ja auch was auch Berührendes, weil diese Häuser keinen Schutz mehr bieten, weil es in einem umfassenden Sinne auch keine kulturelle Behausung mehr gibt.
Katja, damit sind wir auch bei den Lebensformen, also bei den Traditionen, wie sie da in diesem Film gezeigt werden. Das hat ja nichts, zum Glück nichts Folkloristisches.
Nein, überhaupt nichts Folkloristisches, weil der Verlust der Tradition, ich meine, der könnte natürlich auch eine langweilige, kulturpessimistische Erzählung sein. Also es geht ja um den Verlust der Träume, der Riten, der Ehebegriffe. Es gibt auch keinen Bezug mehr zu den mythischen Birds of Passage, den Zugvögeln. Also kurz unter dem knallharten Druck der Geldflüsse entweicht sozusagen die Spiritualität. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte. Der Film zeigt eben auch, dass in den archaischen Kulturkonzepten oder sagen wir mal Ehebegriffen auch eine große Gewalt angelegt ist, aber die sozusagen entfesselt wird, wenn drumherum das kulturelle Gerüst zusammenbricht. Und man ist natürlich auch fasziniert von diesen mythisch oder mystischen Konzepten der Verständigung. Also da gibt es zum Beispiel Wortboten, die das Zusammenleben zwischen den Clans organisieren. Also das sind dann so Greise im Cowboyhut, die dann die Nachrichten, meistens schlechte Nachrichten zwischen den Clans überbringen, meistens Entschuldigungen und Sühneangebote. Und ja, und das geht dann eben alles den Bach runter. Die Drogenkriege münden in einer entsetzlichen Gewaltspirale. Aber ich finde, auf einer ästhetischen oder narrativen Ebene ist es eben kein pessimistischer Film, weil er ja diese traditionellen Gesänge oder man kann auch sagen archaischen Schlager auch benutzt, um diese Geschichte vom Verlust der Tradition zu erzählen.
Und zwar in dem Film Birds of Passage, in dem eben die verschiedenen Genres miteinander vermischt werden. Wir haben es gerade gehört, also ein Rückblick in die 60er Jahre, gleichzeitig aber eben auch ein Clan-Film, Mafia-Film. All das schaffen die beiden Regisseure Ciro Guerra und Cristina Gallego in diesem Film aus Kolumbien, für uns gesehen von Katja Nikodemus. Vielen Dank dir.
Gerne.
Jetzt mit einem ganz außergewöhnlichen Animationsfilm, der im letzten Dezember bei den Europäischen Filmpreisen als bester europäischer Animationsfilm ausgezeichnet wurde. Another Day in Life von Raul de la Fuente und Damian Jenow. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Reportageband des polnischen Kriegsreporters und Schriftstellers Richard Kapuczynski. In Polen ist er eine wahre Legende und wurde in den 90er Jahren auch mal für den Literaturnobelpreis gehandelt. Patrick Wilinski, der selbst aus Polen stammt. Hallo Patrick.
Hallo. Knut.
Du kennst dich bestens aus, natürlich im Werk von Richard Kapuczynski, hast auch diesen Film gesehen und erklärst uns bitte am Anfang erstmal, welche Bedeutung hat Kapuczynski als Reporter und als Schriftsteller? Also wer war Kapuczynski?
Also für mich persönlich war sein Werk und war sein Schreiben schon der Einstieg in den Journalismus. Ich weiß, ich habe Imperium von ihm gelesen, wo er den Zerfall der Sowjetunion beschreibt und danach war mir klar, da ist einer, der die Welt versteht, die Mechanismen, wie sie funktioniert und dann kann es doch nur im Journalismus so sein, dass man selber begreift, wie die Welt funktioniert. Und das Außergewöhnliche an seinem Werk ist, dass er eben aus Polen kam und als er in dem Beruf anfing, 56 hat er sein Studium beendet, da war es irgendwie nicht normal, dass Polen durch die Welt gondeln und von unterschiedlichen Krisengebieten berichten. Er hat es irgendwie geschafft, ins Ausland zu kommen und sich Hals über Kopf verliebt in die sogenannte Dritte Welt. Und von da aus hat er für die polnische Presseagentur dann später seine großen Berichte über fast jeden Bürgerkrieg, jede Umwälzung, jeden politischen Sturz berichtet, den es in den 60er und 70ern gab. Wir erinnern uns, in den 60ern, das ist die große Phase der Unabhängigkeitskämpfe in Afrika, der Dekolonialisierung. Also egal ob Umwälzungen in Afrika oder im Iran oder in Lateinamerika, er war überall sofort da. Spannend ist ja auch noch seine Sichtweise auf die Dinge gewesen, damals Zeit des Kalten Krieges, Ostblock, Westblock. Er war eben kein Amerikaner und kein Brite und kein Franzose, die auch mit ihm unterwegs waren dort, wo er war. Aber er hat ja dann doch irgendwie noch die kommunistische Perspektive berichtet, was dazu führte, dass er immer erzählt hat, dass während der Amerikaner, der Brite und der Franzose in einem Hotel saßen in Ruanda oder so und sich die Informationen haben kommen lassen von ihren Stringern, musste er immer auf die andere Seite in irgendwelchen kleinen Hütten schlafen, bei der Bevölkerung, an der Front oder bei den Bediensteten von Haile Selassie. Diese Perspektive macht auch seinen Weltbild ganz interessant. Und das hat ihm ja diesen weltweiten Ruhm gebracht.
Welche Rolle nimmt dann in diesem Werk nun dieses ja doch kleine Büchlein ein, Another Day in Life, das eben jetzt verfilmt wurde, über den Bürgerkrieg in Angola in den 70er Jahren?
Ja, das ist wirklich interessant, weil Another Day in Life, kleines Büchlein, im Original sind es keine 100 Seiten. Er war sowieso einer, der sehr kondensiert schrieb, der sehr lange an einem Satz gearbeitet hat. Dieser Krieg, dieser Bürgerkrieg in Angola, das war für ihn auch die Möglichkeit zu beschreiben, warum er selber Kriegsreporter geworden ist. Also wir haben hier auch so eine Art Autoporträt von ihm selber drin, in dem Buch. Er selber hat immer gesagt, genau dieses Büchlein schätzt er am meisten von all seinen Werken, weil er, glaube ich, auch sehr viel von sich preisgegeben hat. Es geht ja in dem Krieg von Angola, wo er ja am Anfang auch noch in so einem Hotel sitzt und irgendwie gibt es diesen Bürgerkrieg, es gibt die Fronten, die sind aber irgendwie in der Hauptstadt alle eingesperrt und kriegen keine Informationen und das nervt ihn. Er will an die Front, aber es ist super gefährlich, an die Front zu fahren. Er tut es trotzdem und bekommt dadurch auch so ein ethisches Dilemma, weil er Sachen sieht, wo er weiß, wenn ich das berichte, ändert das den Verlauf des Krieges. Wenn ich das schreibe und das weglasse, passiert das nicht und das vielleicht doch. Also er hat dann plötzlich gemerkt, ich kann hier Einfluss nehmen als Reporter, obwohl ich nur beobachten wollte. Also in diesem Zwiespalt zum einen die sehr intelligente Beschreibung eines Bürgerkriegs, auf der anderen Seite die Rolle des Reporters, des Berichterstatters, des Beobachters und wann die eben zerfällt oder ob man selber Einfluss hat, sie zu ändern. Also das sind so diese Grundkonflikte, die er auf diesen wirklich nur 100 Seiten sehr intensiv und sehr verdichtet preisgibt. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er selber dieses Buch so mochte und warum sich dieses Buch dann doch vielleicht für die erste Verfilmung eines seiner Bücher eignet.
Jetzt ist Patrick ja eben diese Verfilmung von dem spanischen Dokumentarfilmmacher Raúl de la Fuente und dem polnischen Regisseur Damian Janov kein klassischer Dokumentarfilm, sondern eben ein animierter. Also eher eine ungewöhnliche Mischform, obwohl wir in letzter Zeit das ja relativ oft erlebt haben, dass im dokumentarischen Bereich eben auch mit Animation gearbeitet wurde. Vielleicht wollen wir erstmal beschreiben, was hier genau erzählt wird.
Ja, diese Mischform ist schon sehr interessant. Also die Animation selber, die ist schon sehr bunt. Da hat man sehr stark auch mit Motion Capturing Verfahren gearbeitet, also mit Schauspielern und gleichzeitig gezeichnet. Das bekommt sowas ziemlich ja, drastisches, fast schon hyperrealistisches, wie sie in Luanda, in der Hauptstadt von Angola, sitzen und wenn geraucht wird, sind diese Rauchschwaden so ganz haptisch, erfüllen sie den ganzen Raum, alles ist so verrucht. Es hat auch was von Film Noir. Dann hast du immer wieder Interviewsequenzen, die ich sehr interessant fand, von Menschen, die Kapuscinski begegnet sind und die erzählen, wie es damals war, als er da war. Also wir bekommen zum einen erzählt aus Erinnerungen heraus, wie sich Kapuscinski benommen hat, wie sie ihm begegnet sind. Und das wird eben konfrontiert mit der Erzählung aus dem Buch, die eben animiert werden. Und das Spannende an der Animation ist, dass sie eben diese Konflikte stark visualisieren können. Also wenn er dann in diese krassen ethischen Konflikte reingerät, dann brennt plötzlich die ganze Welt. Es gibt Rückblenden zu seiner Jugend, seiner Kriegserfahrung. Er wurde ja mit seiner Familie deportiert aus Pinsk, dem heutigen Weißrussland. Damals war das ja Polen durch den Zweiten Weltkrieg. Dass diese eigene Traumatisierung durch den Krieg ihn hier nochmal retraumatisiert. Und das wird dann wirklich in sehr gewaltigen Szenen gezeigt, wo alles brennt, alles um ihn herum einstürzt. In diesem ja fast schon surrealen Ansatz kann man das, glaube ich, auch nur durch eine Animation zeigen. Aber das Spannende ist, dass diese Dokumentation quasi das Buch rekonstruiert, aber wir trotzdem das Buch in seiner starken erzählerischen Haltung auch nochmal gezeigt bekommen.
Ergibt das deiner Meinung nach Sinn, sich so einem Buch und dem Werk des polnischen Reporters auf diese Weise zu nähern?
Es wäre jetzt nicht das erste gewesen, was mir eingefallen wäre. Ich finde aber jetzt, wo ich Another Day in Life gesehen habe von den beiden Regisseuren, dass das schon konsequent ist, vor allem, weil man wissen muss, Kapuscinski hat ja als Nachrichtenreporter gearbeitet, aber seine großen Texte waren ja Bücher. Und es war ihm schon daran gelegen, zu erzählen, ein Narrativ zu haben, also sehr beschreibend zu sein und nicht einfach nur Fakten, Fakten, Fakten. Und das eignet sich natürlich für einen Spielfilm sogar. Das Interessante ist die Konfrontation mit den Interviews von den Generälen, die man jetzt noch gefunden hat, die jetzt noch leben, die sich an damals erinnern. Ich finde, es macht schon Sinn. Also es wäre aber nicht das Erste, was mir eingefallen wäre, wenn es darum geht, ein Buch von Richard Kapuscinski zu verfilmen. Es ist ja diese Persona, die er sich selber aufgebaut hat. Es gibt so Zahlen, er wurde 16 Mal zum Tode verurteilt, wurde gejagt, verhaftet, auf der ganzen Welt. Er selber als Akteur, das war ja auch immer sehr zentral für seine Bücher. Es war nicht das Wichtigste für seine Bücher, finde ich, aber es war auch schon sehr essentiell für ihn, dass er sich selber rekonstruiert und konstruiert. Wer bin ich? Bin ich Reporter, Beobachter, Akteur? Greife ich selber zur Waffe? Mache ich das Foto? Mache ich das Foto nicht? Große Fragen. Dennoch muss man sagen, ich bezweifle, dass er jetzt so dieser Indiana Jones des Kriegsreporter-Journalisten hat. Der Kriegsreporter in den 60er Jahren, das war an sich so eine romantische Figur. Und durch die Texte, die er geschrieben hat, hat er diese Romantik befeuert. Der Film überzeichnet das absolut.
Ein animierter Dokumentarfilm über den berühmten polnischen Reporter Richard Kapuscinski, jetzt im Kino zu sehen, Another Day in Life. Dir ganz herzlichen Dank. Dies war Patrick Wilinski.
Tschüss, Knut.
Es war einer der ganz großen französischen Erfolge, ein riesen komödiantischer Erfolg, eine der erfolgreichsten Komödien überhaupt, die jemals aus Frankreich gekommen sind, nämlich Monsieur Claude hat die Leute in der ganzen Welt entzückt, diese Geschichte eben von Monsieur Claude, der plötzlich mit ansehen muss, wie seine Töchter sich verheiraten mit Menschen mit sehr unterschiedlichen Migrationshintergründen. Und diese Erfolgskomödie hat jetzt eine Fortsetzung erfahren, läuft seit Donnerstag in den Kinos, Monsieur Claude 2. Und ich freue mich erstmal riesig, dass der Schöpfer des ersten und des zweiten Films jetzt bei uns ist, wieso einer der erfolgreichsten französischen Komödienregisseure, hat auch Filme gemacht wie Hereinspaziert oder Alles unter Kontrolle. Er ist heute bei uns, Philippe de Chevron. Good to see you again. Bonjour, Monsieur.
Bonjour.
Die haben ja die vier Töchter in dem Film und die haben alle Männer mit eben ganz unterschiedlichen Geschichten. Und eine dieser Töchter ist heute bei uns im Film, ist es Odile, im wirklichen Leben Julia Piaton.
Bonjour. Bonjour.
Good to see you. Hallo, hallo. Im Film ist er der Charles und im wirklichen Leben ist er Noom Diawara.
Hallo.
Good to see you. Bonjour. Und Natascha wird für uns übersetzen aus dem Französischen.
Hallo.
Und ins Deutsche. Ne? Vielen lieben Dank dafür. Auch als erstes natürlich, Philipp, die Frage an dich. Was hat dich jetzt angeregt zu sagen, wir haben ja mit dieser Familie wirklich sehr viel Erfolg gehabt. Es hat super geklappt. Warum erzählst du die Geschichte jetzt weiter?
Bah, déjà, les acteurs, toute la journée, on les arrête dans la rue pour leur demander quand est-ce que vous faites la suite, quand est-ce que vous faites la suite. Donc, à un moment, je me suis aussi posé la question. Alors, j'ai mis du temps parce que je voulais vraiment trouver une bonne histoire. Je voulais pas faire une suite pour faire une suite. Donc, voilà, on a mis 5 ans, mais on est très fiers du film.
Ja, natürlich werden die Schauspieler wurden angehalten auf der Straße. Wann kommt jetzt endlich die zweite Teil von dieser wunderbaren Geschichte? Und ich wollte aber nicht einfach einen zweiten Teil machen, weil man das so tut, wenn man einen Erfolg hatte, sondern ich habe mir Zeit gelassen, 5 Jahre, um wirklich eine neue Geschichte zu finden.
Stimmt, 2014 war das. Und wie war es eben für euch, Julia und Noom, als ihr gehört habt, es geht wieder weiter? Vielleicht habt ihr das schon längst abgelegt, eben diesen Riesenerfolg. Ist doch ein paar Jahre her. Also wie war es, jetzt wieder einzusteigen in diese Welt?
Et comment c'était pour vous la nouvelle, en fait, que ça allait continuer, parce que peut-être que vous aviez déjà penser que c'était la fin de tout ça.
Ah ben non, comme disait Philippe, ça fait 2 ans qu'on nous demande, enfin ça fait des années qu'on nous demandait la suite. Et moi, j'étais content de lire le scénario que j'ai beaucoup aimé et en plus retravailler avec la même équipe, donc c'était parfait pour moi, tout allait bien.
On les a prévenus longtemps à l'avance.
Also die hatten schon einen Vorlauf, die wussten, es geht weiter und natürlich wurden auch sie oft gefragt, wie schon gesagt wurde. Sie haben dann das Drehbuch gelesen und das hat Noom sehr gut gefallen und er hat sich gefreut, wieder mit diesem ganzen tollen Team und Schauspielgruppe zu arbeiten.
Moi j'étais très heureuse aussi et j'ai trouvé ça exceptionnel qu'on y arrive. En fait, parce que parfois on a envie de faire le 2, mais tous les acteurs... Là, le fait qu'il y ait un scénario génial, plus tous les comédiens en rendez-vous, Philippe en bonne santé, c'est une sorte de miracle, il était impossible de dire non.
Ja, sie hat sich sehr gefreut und vor allem, dass es überhaupt möglich ist. Das ist nicht selbstverständlich bei einem Film mit so vielen verschiedenen Charakteren, dass erstens das Geld dafür da ist, dass es ein tolles Drehbuch dafür gibt und dass alle dazu Ja sagen, dass alle Zeit haben und dass Philippe auch gesundheitlich wohlauf war. Ein großes Wunder.
Eben hätte auch sein können, einer sagt, ich habe keine Lust mehr, hätte man ein ganz anderes Drehbuch schreiben müssen. Aber sie hatten alle Lust, sie sind alle wieder dabei und Philippe, wie du sagst, es ist eine neue Geschichte, eine andere Geschichte. Jetzt plötzlich ist es ja, wenn man so will, eine umgedrehte Richtung, die du da beschreibst. Vielleicht kannst du mal sagen, wo ist das große Problem eben für Monsieur Claude, natürlich wieder gespielt von Christian Clavier.
Bah, en fait, la suite, c'est les 4 gens veulent quitter la France pour des raisons diverses. Et les parents Verneuil, Christian Clavier et Chantal Lobby vont tout faire pour les retenir. Et effectivement, c'est le contraire du. Enfin, c'est le contraire du 1. Dans le 1, dans la première partie, le personnage de Claude Verneuil aurait tout fait pour qu'il parte. Et là, il va être obligé de les retenir. Et c'est ça aussi qui m'amusait par rapport à l'ironie de l'histoire.
Genau, das ist ja das Reizvolle, dass es sozusagen diese ironische Note gibt, wo die Geschichte auf einmal sich umdreht. Nämlich zuerst wäre natürlich Claude Verneuil und seine Frau wären froh gewesen, die alle wieder los zu sein. Und auf einmal sehen sie sich genötigt, im zweiten Teil aber die alle bei sich zu behalten und sogar einige Tricks anzuwenden dazu. Und das war genau das, was eigentlich den Charme ausmacht.
Also jedes der Paare hat ja andere Gründe, um zu sagen, wir wollen jetzt weg aus Frankreich. Wir wollen entweder in die Heimat des Mannes oder ganz neu anfangen. Was sind so die Gründe? Warum will man aus Frankreich weg? Warum wollt ihr aus Frankreich? Im Film.
Bah, ils veulent partir en premier lieu parce que David trouve que le business marche pas pour lui et qu'il est victime de préjugés. Et puis aussi, je crois, parce qu'à un moment, elle s'embarque dans cette idée de faire son alia, d'aller rejoindre Israël. Et ça devient une sorte d'obsession. Ce que je trouvais très drôle parce que je trouve que c'est un sujet assez réaliste, caricaturé évidemment. Mais que tout d'un coup, quand on a envie de faire son alia, on devient plus juif que le roi. Je sais pas comment on traduit ça en allemand, mais. Ça me plaisait bien ce personnage qui tout d'un coup devient too much, parle hébreu. Donc ils partent à la fois parce qu'il en a marre et aussi parce qu'ils ont envie d'aller découvrir un autre pays.
Also der Ausgangspunkt ist natürlich sozusagen etwas Neues zu entdecken, aber auch dieses Frankreich hinter sich zu lassen, wo man keine gute Arbeit findet, wo man keinen Erfolg hat, wo man immer mit diesen Vorurteilen konfrontiert ist. Und das Lustige ist ja dann, dass die Odile, also die Frau, anfängt sozusagen koscherer zu sein als er selbst und anfängt Hebräisch zu lernen, zu konvertieren. Und das ist ja eigentlich das Komödiantische an dieser Situation.
Also sie wollen nach Israel gehen, das ist das eine. Noom hat ja, also seine Figur hat dann eine besonders verrückte Idee, eben als Afro-Franzose will er nach Indien gehen, wo er dann möglicherweise in der Filmindustrie der einzige Schwarze überhaupt ist. Also was treibt ihn dahin nach Bollywood?
Le personnage veut partir aussi parce qu'il va avoir un enfant. Il veut aussi pouvoir participer à subvenir aux besoins de son enfant parce qu'en France il travaille pas, il n'arrive pas à avoir les rôles qu'il veut et il dit qu'il est prêt à tenter sa chance ailleurs. Il a déjà quitté la Côte d'Ivoire pour venir en France, alors quitter la France pour aller en Inde, pourquoi pas, ça ne lui fait pas peur.
Er ist schon aus der Elfenbeinküste weggegangen, um nach Frankreich zu kommen, um ein bisschen Erfolg zu haben. Er hat ein Kind bekommen, will natürlich seine Rolle als Ernährer wahrnehmen und sieht da keine Chance in Frankreich. Für ihn ist der Schritt, nach Bollywood zu gehen, gar nicht so absurd.
Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai vraiment joué dans un film indien. Il y a quelques années, il m'a proposé d'aller tourner un autre film en Inde, mais bon, là, à ce moment-là, j'ai refusé.
Also, er hat tatsächlich schon in einem indischen Film mitgespielt.
Donc, c'est pas si absurd que ça.
Es ist gar nicht so absurd.
Ja, okay.
Und man hat ihm sogar noch angeboten, eine weitere Produktion, was er dann aber abgelehnt hat.
Aber das bringt mich nochmal zu einer ernsten Frage, Noom, weil in dem Film sagt er, deine Figur immer, der ist ja auch Schauspieler im Film, ich habe jetzt satt, schon wieder einen Crackdealer zu spielen und schon wieder soll ich irgendwie jemanden spielen, der mit Drogen handelt. Also ist das auch eine Erfahrung von dir im wirklichen Leben als Schauspieler? Ich weiß das eben auch von afrodeutschen Schauspielern, dass die natürlich auch satt haben, immer in bestimmten Klischees zu sein. Also das ist vielleicht sogar eine ernsthafte Tatsache in dem Film.
Oui, bien sûr, on propose toujours les rôles du dealer, du sans-papier ou du directeur de boîte de nuit antillaise. Mais ça change, la preuve avec le film de Philippe aujourd'hui. Ça commence à évoluer, ça prend son temps, mais ça évolue doucement.
Also die Veränderung geht langsam vonstatten. Tatsächlich werden mir immer noch viele Rollen angeboten. Dealer, illegale Einwanderer, Nachtclubbesitzer. Aber mit solchen Filmen wie dem von Philippe beginnt sich das zu verändern.
Und zwar, weil Philippe natürlich auch sehr bewusst, auch wieder in diesem Film, wie im ersten, mit all den Klischees spielt, mit all den Vorurteilen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr schwierige, heikle Sache, weil die Leute sind so empfindlich. Wenn man jetzt Witze über Chinesen macht oder über Afro-Franzosen oder über Juden, wie genau überlegst du dir das? Und ja, wie vorsichtig bist du vielleicht manchmal in doch, weil du weißt, die Leute sind wahnsinnig schnell beleidigt, wenn es um so eine Themen geht.
En fait, c'est le public qui décide, généralement, ça. Moi, je fais attention. En plus, ça part d'un truc sincère, parce que moi, je viens d'une famille bourgeoise catholique et il y a eu des mariages mixtes dans ma famille, dont moi. Donc c'est un sujet que je connais bien et donc j'ai appris à rire de ça avec ma famille et puis mes amis qui sont d'origine diverse. Donc eux, en fait, ils sont demandeurs et clients. Après, il faut rester bienveillant. On n'est pas là pour se moquer, pour offenser. On est juste là pour faire rire. Et voilà. Mais tout ça, c'est le public qui décide si c'est bien ou si c'est pas drôle. Voilà.
Ja, im Endeffekt ist es die Sache des Publikums zu entscheiden, ob man darüber lachen kann oder nicht. Ich habe natürlich, mein Ansatz ist der, selbst mich auszukennen mit dieser Situation. Ich habe eine Familie, die ähnlich gestaltet ist, wo auch viele gemischte Ehen sind, meine eigene auch und meine ganzen Freunde kommen aus unterschiedlichen Situationen, Herkünften und wir reden viel darüber und das Wichtige für mich ist eigentlich, das Wohlwollen zu halten, also dass die Ironie und die Witze vielleicht zur Sache gehen, aber gleichzeitig wohlwollend und nicht verächtlich sind.
Wir reden noch gleich weiter über Monsieur Claude, immer für eine perfekte Überraschung gut. Monsieur Claude 2, der zweite Teil also ist da, immer für eine Überraschung gut ist der deutsche Untertitel, ein Film wieder von Philippe de Chevron, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hatte. Zwei der Darsteller sind bei uns im Film, sind die beiden kein Paar übrigens. Das ist einmal Julia Piatong und Noom Diawara. Und Julia, dann erleben wir ja im Film jetzt, das ist ja die Taktik der Eltern, die wollen ja, dass ihr alle da bleibt, dass sie euch ein Frankreich präsentieren, das schöner ist, als jedes Klischee sein könnte. Also ich finde das eine ganz witzige Idee übrigens, weil ich mir denke, ihr alle habt vielleicht auch mal angefangen, darüber nachzudenken, ja, was liebe ich denn wirklich an meinem Heimatland? Das ist sonst ganz selbstverständlich. Hat das bei euch sowas ausgelöst und bei dir zum Beispiel?
Ça pose la question de savoir en quoi on se sent, en quoi on a l'impression que, qu'est-ce que ça veut dire la France pour moi? Oui, c'est vrai. Ça commence d'abord par ce qu'incarne très bien le film, c'est-à-dire un sens de l'humour et la possibilité, je trouve, en France, on a quand même, c'est un sport national, on aime bien se moquer les uns des autres. Moi, je pense que c'est une des meilleures solutions pour mettre les sujets sur la table, tous autant qu'ils soient. Et en plus, j'aime bien cette famille-là qui est aussi le reflet de ça, c'est-à-dire une famille qui s'engueule beaucoup, très latine, en fait, très européenne, quoi. C'est-à-dire très française, qui s'engueule beaucoup, mais qui ose dire tout haut ce qu'il pense sans arrêt, en fait. C'est-à-dire que c'est, et donc, ça crée du conflit en permanence, mais du conflit qui s'évacue à toute vitesse. Donc, voilà, ça, et puis...
Et la bouffe.
Et la bouffe, il me pousse à dire de parler de la nourriture. Mais attends, la nourriture, il n'y a plus à faire la publicité de la nourriture française. Non,
parce que il faut savoir, ici à Berlin, elle a acheté plein de saucisses et des produits allemands. Donc elle aime pas seulement la bouffe.
Hier gibt es gerade eine kleine Neckerei, ob jetzt das Essen so wichtig ist oder nicht. Und der eine sagt, ja, das ist das Wichtigste. Die andere sagt, da brauchen wir jetzt keine Werbung mehr zu machen für das französische Essen. Aber du hast doch gestern erstmal diese Würste hier gekauft, um die mit
deutsche Wurst, ne?
Also scheint doch wichtig zu sein. Aber vor allen Dingen hat Julia gesagt, natürlich haben sie sich die Frage gestellt, was lieben wir jetzt eigentlich an unserem Land? Und da steht zuallererst das, was der Film auch ein bisschen repräsentiert, nämlich der Sinn für Humor, die Fähigkeit zur Auseinandersetzung, diese große Familie, die so durcheinander ist, wo alle sich anschreien, wo sie in jeden Konflikt direkt reingehen, weil sie ohne Filter die Dinge heraus auf den Tisch legen und wo man dann aber auch das Ganze wieder schnell verpuffen lässt, wo man sich das nicht nachträgt und wo das nicht zu Verbitterung führt.
Et pour les saucisses, c'est parce que mon mari est allemand et qu'il m'a demandé de ramener des saucisses.
Und im Übrigen hat ihr deutscher Mann im wirklichen Leben sie gebeten, diese deutsche Wurst mitzubringen.
Jetzt haben die ja, also die Eltern haben ja einen Schwiegersohn, der ist Jude, sie haben den arabischen Schwiegersohn, sie haben den aus der Elfenbeinküste, und sie haben den Chinesen und sie versuchen denen klarzumachen, was ist das besonders Schöne an Frankreich. Was würdest du denn nun vielleicht Leuten zeigen zuerst in Frankreich, wenn du sagen würdest, was ist das Beste an diesem Land? Wo müsste man hinfahren? Im Film zeigen sie ja eine Weinverkostung und ähnliche Dinge. Was würdest du zeigen?
Moi, je pense que je les amènerai à Paris, dans le 19e arrondissement, là où j'ai grandi, parce que dans la même rue, il y avait une mosquée, une synagogue, en face, il y avait une église et un temple bouddhiste. Donc ça représente bien la France pour moi, ça représente cosmopolitanité française, voilà. Je sais pas comment on pourrait dire la mixité.
Ich würde sie genau dahin bringen, wo ich aufgewachsen bin, ins 19. Arrondissement in Paris, wo nebeneinander gegenüber eine Moschee, eine Synagoge, ein buddhistischer Tempel und eine katholische Kirche ist und was ganz gut darstellt, wie es eigentlich bei uns zugeht mit der kosmopolitanischen Kultur. Atmosphäre.
Philipp, nun ist das ja auf der einen Seite wieder eine ausgelassene Komödie, natürlich mit sehr vielen Gags und auch einer so schönen Unbefangenheit, aber wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, es geht schon auch um diese große Frage, diesmal vielleicht stärker als im ersten Film, was ist eigentlich Identität? Also was macht für mich Heimatgefühl aus? Wie viel Patriotismus brauche ich oder brauche ich nicht? Ein Thema, das ja auch in Deutschland gerade sehr heftig diskutiert wird. Also wie stehst du selber dazu? Ist das auch ein bisschen dein Experimentierfeld gewesen, um darüber nachzudenken?
Oui, et puis je voulais montrer qu'en fait le patriotisme, l'amour de la France, ça appartenait à tout le monde. Je veux dire, c'est pas seulement, ça touche justement les communautés, les Noirs, les Africains, les Juifs, les Arabes. Je veux dire, tout le monde peut être patriote, tout le monde peut aimer la France, tout le monde peut avoir cet amour de ce pays. Dans le premier, justement, on montrait que ces jeunes issus des minorités souffraient beaucoup qu'on les prenne pas pour des vrais Français, alors qu'ils se sentaient français à 100%, qu'ils avaient la même culture que les autres. Et voilà. Et donc, je prolongeais ça dans le deuxième pour montrer justement que la France appartient à tout le monde et tout le monde doit l'aimer de la même façon.
Genau, das war eigentlich mein Hauptanliegen, zu zeigen, dass Patriotismus in Frankreich sich nicht beschränken muss auf weiße Franzosen, die seit Generationen in diesem Land leben, sondern dass da eben inzwischen viele andere Menschen dazugehören, die das auch selbst so empfinden, die sich selbst als französisch fühlen und eigentlich eher darunter leiden, dass sie von außen dann aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion zum Beispiel nicht als Franzosen gesehen werden. Und die sehr gerne teil hätten an dem französischen Patriotismus.
Jetzt muss man ja sagen, dass diese Eltern, also die gespielt werden von Christian Clavier und der wunderbaren Chantal Lobby, die sind ja Betrüger. Also sie fädeln ja lauter Sachen ein. Zum Beispiel gibt es plötzlich eine Rolle für dich. Othello wird da plötzlich gespielt. Die haben jede Menge Geld. Die können das alles machen. Es ist betrügerisch. Aber ich muss euch sagen, ich verstehe das total. Also ich habe so ein Verständnis für diese Eltern, dass die alles aufbieten, um ihre Kinder im Lande zu lassen. Also kann man sagen, dass dieser Betrug, der es ja wirklich ist, dann doch in Ordnung ist, dass man es verzeihen kann?
Oui, mais ils veulent personne, en fait.
Sie bestehlen niemand, okay.
Sie machen ja nur ein bisschen.
Ils embrouillent un peu leur gendre, mais c'est pour le bien de leur famille. Et voilà.
Je pense qu'en plus, ce que montre Philippe à un moment, puisque je ne sais plus dans quelle scène c'est, je crois qu'ils sont dans le train et ils se rendent compte. Les gendres, ils se rendent compte qu'en fait, on les a complètement bernés. Mm-hmm. Mais ce qui fait qu'ils restent, c'est pas tant qu'ils aient vu les châteaux de la Loire et qu'on leur ait proposé du boulot à la banque du petit village où ils vivent. C'est que, en fait, c'est ce que disait Philippe, c'est qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils adoraient leur pays et qu'en fait, ils y étaient quand même assez heureux et qu'en fait, ils avaient, à bien y réfléchir, à à force de voilà, qu'on a souvent tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, après moultes aventures, ils ont, entre le fait qu'ils sont touchés, je pense, par la roublardise de leurs parents, de leurs beaux-parents, mais c'est surtout que je pense qu'ils font leur choix en leur âme et conscience. De toute façon, ils seraient restés, je crois. De toute façon, ils seraient jamais partis.
Was ja bei dem Film passiert und was ganz Wesentliches ist, dass sie das ja merken. Also es ist sozusagen, sie werden hintergangen, aber sie merken es, und was ihnen davon bleibt, ist ja nicht, dass sie hintergangen wurden, sondern was ihnen davon bleibt, ist die Erkenntnis, dass man immer denkt, das Gras ist grüner woanders, und wenn man aber vielleicht ein bisschen tiefer in sich spürt, dass man merkt, nee, eigentlich ist das doch das Land, wo ich leben möchte. Und Julia sagt, die wären wahrscheinlich sowieso nie in Wirklichkeit weggegangen. Die wären eigentlich geblieben.
Nur so eine Debatte darüber, wo sind wir wirklich zu Hause? In diesem Film Monsieur Claude 2, der vielleicht eine Spur leiser ist. Er hat zwar auch sehr viel Witz und sehr viel absurde Komik, aber ist etwas stiller, etwas leiser, etwas nachdenklicher, was sicherlich auch an den großen Themen liegt, die da mit verhandelt werden in diesem neuen Film mit wunderbaren Schauspielern. Zwei davon waren heute bei uns, Julia Piatong und Noom Diawara, und der Schöpfer dieses Werkes bei uns. Ich kann nicht abwarten, ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder so viele Jahre, bis dann Monsieur Claude 3 bei uns in den Kinos zu sehen ist. Merci beaucoup. Merci.
Merci.
Merci. Merci, danke schön.
Vielen Dank.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es passiert uns hier gar nicht so selten, dass Leute uns schreiben und sagen, wir hören das sehr gern und wir fühlen uns angeregt, aber wir können die Filme, über die ihr redet, hier bei uns auf dem Dorf oder in der kleinen Stadt überhaupt nicht sehen, weil die hier nicht hinkommen, weil die überhaupt nicht gezeigt werden, weil es hier gar kein Kino gibt, auch nicht in der Umgebung. Und da gibt es ein sehr schönes Projekt, das sich seit langem darum bemüht, eben genau Kino zu den Menschen zu bringen. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern sehr aktiv, aber auch in Brandenburg. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, von eben diesem Projekt, von dem großen Anspruch Dorfkino einfach machbar, mit Christine Maslock reden zu können. Grüß dich, hallo.
Hallo.
Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, Christine, wie überhaupt das Projekt entstanden ist. Also war es bei euch auch so, dass Leute immer gesagt haben, Mensch, wir wollen die Filme gerne sehen, über die ständig in den Zeitungen geschrieben wird oder im Radio gesprochen wird. Wir wollen endlich diese Filme wahrnehmen können. War das so eine Anregung, tatsächlich zu den Leuten zu gehen und denen die Filme zu zeigen oder es möglich zu machen, dass die Filme gezeigt werden?
Ja, auf jeden Fall. Und die Zeit, an der wir angefangen haben, war es ja quasi noch, also da konnte man es ja auch selber noch gar nicht machen, weil man brauchte noch diese großen Filmprojektoren und so weiter. Und da waren wir auch schon unterwegs und sind mit unserem Mobil übers Land gefahren, haben dort Filme vorgeführt, haben alles mitgenommen, die ganze Technik und so weiter. Und das war natürlich der Anspruch, den wir hatten.
Und diesen Anspruch muss man irgendwie verwirklichen. Man muss zu den Leuten kommen, man muss im Dorfclub einen Film sehen können. Also was ist dann letztlich euer Anspruch dann auch? Und da sind wir jetzt bei der Dienstleistung, denn letztlich seid ihr als Verein ein Dienstleister.
Ja genau, unser Anspruch ist ja eigentlich die Filmkommunikation. Also das Leuten möglich zu machen, auch auf dem Dorf eben hochwertige, gute, besondere Filme zu sehen, nicht erst in die nächste Stadt fahren zu müssen, wo man ja teilweise also in den größeren Kinos ja auch gar nicht so die besonderen Filme wiederum sehen kann. Ja. Also es geht uns darum, eben dass das Leuten möglich gemacht wird, dass die Leute Möglichkeit dazu haben, über diese Filme auch zu sprechen, sich auszutauschen und auch einen Grund zu haben, zusammenzukommen überhaupt.
Mhm. Genau, Film als Verständigungsmittel, als Kommunikationsgrundlage, genau das wir ja alle wollen letztlich mit Kino.
Genau.
Nicht? Jetzt weiß ich ja auch. Ich meine, letztlich ist, du hast es gesagt, die technische Seite heute leicht machbar. Ich stelle da einen Beamer hin in die Dorfkneipe zum Beispiel und zeige einen Film. Das kann richtig teuer werden, wenn der Verleih das mitbekommt, dass man das illegal gemacht hat. Beziehungsweise es ist auch nicht ganz billig, wenn man es offiziell macht. Also wie könnt ihr da überhaupt helfen?
Also wir sind dann die absolut offizielle Seite. Und das läuft eben so, also unser Projekt richtet sich an alle Menschen, die quasi selbst Kinoveranstaltungen machen wollen. Also egal, ob sie in der Stadt leben oder auf dem Dorf. Und die einzige Voraussetzung ist eben Raum zu haben und die Technik. Und wir kümmern uns um den gesamten Rest, also um die Filmrechte, die GEMA und so weiter. Und für die Spielstätte selbst besteht eben überhaupt kein Risiko, weil sie immer 62% der Einnahmen bezahlt. Egal, ob jetzt 90 Personen kommen oder nur 5. Das heißt, sie haben überhaupt gar kein Risiko.
Mich erinnert das ja etwas, was ihr da macht, an so eine alte DDR-Tradition, also das mobile Kino hieß das, glaube ich, so Dorfkino, nicht? Da fuhr jemand tatsächlich rum und hat dann Filme projiziert. Also das ist schon eine Tradition, die ihr aufgegriffen habt?
Das ist ist eine Tradition, die wir direkt weiterführen wollten, genau. Zum Anfang in den 90er Jahren haben wir das eben noch ausschließlich gemacht. Wir sind mit unserem Kinomobil über die Dörfer gefahren, haben die ganze Technik mitgenommen, haben es vorgeführt, haben danach wieder alles eingepackt und sind weitergefahren. Und das wurde eben mit der Zeit nicht mehr so notwendig, sag ich mal, weil die Kinotechnik wurde ja im Zuge der Digitalisierung erschwinglich. Aber möglich ist es eben immer noch, auch uns zu buchen. Wir kommen immer noch vorbei, wir haben immer noch unser Auto, wo wir alles reinpacken und da machen wir das auch immer noch.
Dann sag uns doch jetzt, wie das nun ganz konkret abläuft. Also ich habe einen Dorfclub, ich habe eine Kneipe, ich habe eine Abspielstätte, aber keinen Film dazu. Wie gehe ich jetzt vor?
Also mittlerweile sind das über 100 Spielstätten, die das eben genauso machen oder gemacht haben. Es ist ein Raum vorhanden, der Wunsch ist da, Kino zu machen regelmäßig. Dann bitte einfach auf unsere Webseite gehen, das ist www.dorfkinoeinfach.de. Dorfkino einfach zusammengeschrieben. Bei Kontakt gucken und einfach uns anrufen, uns eine E-Mail schreiben und wir werden dann sozusagen Schritt für Schritt euch sagen, was genau wir machen können, um euch zu helfen, eine Spielstätte aufzubauen, damit ihr regelmäßig Kino veranstalten könnt.
Was für ein schönes Angebot. Was waren so die Renner in letzter Zeit? Welche Filme wurden am meisten gebucht bei euch?
Die Renner absolut im letzten Jahr Toni Erdmann und in diesem Jahr Gundermann auf jeden Fall, wodurch wir alleine, also durch Gundermann alleine hatten wir 2000 Besucher in diesem Jahr.
Ja. Womit die Leute jetzt natürlich auch merken, was für großartige Filme da im Angebot sind bei euch. Es lohnt sich also auf jeden Fall ne, in Kontakt zu treten mit Dorfkino. Einfach machbar. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Die Filme kommen auch zu euch, wenn ihr das wollt und müsst einfach nur in Kontakt treten. Christine, ganz herzlichen Dank und weiter viel Erfolg für diese tolle Kinoarbeit auf dem Land. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags. Unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ein schönes Kinowochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags. Dem Filmmagazin auf Radio 1.